Heute zu Gast im Podcast ist der Philipp, Co-Founder von Climatic.
Dafür ist Product Hunt ideal. Weil da gucken sich wirklich jeden Tag, kommen da Leute vorbei und sagen, was gibt's denn Neues, was könnte ich denn heute ausprobieren? Das wollten wir ungefähr ein sehr guter Channel. Was man machen muss, es gibt bei Product Hunt sogenannte Hunter. Und der Hunter stellt das Produkt vor. Also man kann sich selber vorstellen, wenn man das will, aber das ist dann, meistens hat man nicht so viele Follower. Du willst einen Hunter haben, also wenn du einen guten Hunter hast, hat er ganz viele Follower und der stellt dann dein Produkt vor. Und dann musst du halt erstmal einen finden, irgendwann findest du einen und der das für dich macht oder die das für dich macht und dann haben wir jemanden gefunden und dann musst du eine Reihe an Assets erstellen, Marketing-Assets, Video, ein Text natürlich, ein Collateral. Und dann musst du einen Tag finden, wann das alles live gehen soll. Und dann schaltest du es live.
Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Episode bei Digital Growth, produziert von uns salespod.io. Und ja, wie schon im Intro erwähnt, heute ist Climatic zu Gast, der liebe Philipp. Was ist Climatic? Climatic bietet einen offenen Datensatz verbunden mit einer API, welche ermöglicht, Emissionsdaten zu sammeln, Emissionsberechnungen zu automatisieren und letztendlich datengestützte Nachhaltigkeitsentscheidungen zu treffen. Worum geht's heute in der Episode? Die wurde heute mit Valentin aufgenommen. Zuerst erklärt Philipp uns, wie Climatic sich mit Hilfe von Product Hunt und anderen Marketing-Tricks entwickelt hat. Wirklich sehr spannend. Daraufhin zeigt uns Philipp, wie man eine API baut, wie man sie skaliert und wie man sie im Endeffekt auch verkauft, denn Climatic hat eine öffentliche Datenbank. Und zuletzt diskutieren Valentin und Philipp noch, wie man am besten Features innerhalb einer API einbauen kann, ohne zu viel Ressourcen zu verwenden. Und jetzt würde ich sagen, direkt springen wir in die Episode rein und dir wie immer ganz viel Spaß beim Zuhören.
Ja, hallo Philipp. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ich freue mich sehr, dich begrüßen zu dürfen heute. Magst du dich vielleicht direkt mal gleich vorstellen, ein paar Worte zu dir und zu Climatic sagen?
Ja, hallo Valentin. Danke für die Einladung. Ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Ich bin Philipp. Ich bin einer der Gründer von Climatic. Wir sind zusammen drei Gründer und ich bin einer davon. Uns gibt es seit ungefähr anderthalb Jahren. Ich war vorher jahrelang bei Google und habe dort unter anderem Google Play mit betreut und andere Funktionen gehabt und bin dann vor ein paar Jahren in die Startup-Szene eingetaucht. Eine haben ganz gut funktioniert, die andere nicht so gut. Und jetzt habe ich mich mit ein paar Freunden von mir zusammengesetzt vor jetzt anderthalb Jahren und wir haben überlegt, was wir machen können gemeinsam und wir kennen das schon lange und unser Feedback war oder unser Gespräch damals war zu sagen, was können wir denn besonders gut und wir kannten uns gut aus mit Daten, mit unstrukturierten Daten, mit ein bisschen so Machine Learning auch mit Entwicklern und Entwicklertools, also Developer-Tools und waren alle auch überzeugt davon, dass wir was im Bereich Klima machen wollen, bei Climate Tech. Und so ist das so ein bisschen entstanden. Dann haben wir überlegt, was wir machen können. Und da kam eben die Idee, dass wir diese verschiedenen Sachen kombinieren und haben Climatic gebaut. Und Climatic ist ein Tool, ist im Prinzip ein Developer-Tool. Also wird von Entwicklern benutzt, um CO2-Emissionen oder die Berechnung von CO2-Emissionen in ihre bestehende Software einzubauen. Ja. Das heißt, oder es gibt natürlich auch Entwickler, die einfach neue Software auf Basis unseres APIs bauen. Oder man benutzt es eben, baut es in seine bestehende Software ein. Genau, also das haben wir gemacht. Dann haben wir das Unternehmen so ein bisschen rumgewerkelt, wie das aussehen kann. Haben das Unternehmen dann gelauncht letzten Frühling. Dann die erste Finanzierungsrunde eingesammelt, Team eingestellt, Beta gelauncht, Beta verbessert, weiter verbessert. Und skaliert, dann habe ich auch mal die ersten Kunden und Leads sozusagen bekommen, mit denen jetzt auch gearbeitet. Und insofern läuft alles ganz gut.
Ja, super spannend. Ich habe direkt ein paar Fragen dazu, aber vielleicht lass uns mal beim aktuellen Stand bleiben. Also kannst du uns nochmal kurz einen Abriss davon geben, wo steht ihr gerade? wie groß ist das Unternehmen? Einfach, ja, ein kleines Update genau. dazu.
Also wir sind immer noch relativ früh unterwegs. Ne? Also wir haben unser, wie gesagt, wir sind gegründet worden vor ein bisschen, also ja, jetzt anderthalb Jahre. Wir haben das Beta-Produkt dann gelauncht im Oktober oder Ende September letzten Jahres. Also jetzt ist es Juli, also vor 9 Monaten ungefähr. Und haben dann erstmal nach, ja, festgestellt, haben wir den großen Launch gemacht und 3 Wochen später festgestellt, dass alles so nicht funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja. Dann haben wir noch mal einen Monat gebraucht oder 6 Wochen, um alles noch mal richtig zu stellen und zu verbessern und so. Und dann war es kurz vor Weihnachten, dann war es so Anfang, Mitte Dezember. Und dann hatten wir dann eine Struktur und ein Produkt, was ganz gut geklappt hat. Also da war es schon besser. Insbesondere war es sozusagen, wir haben einen großen Anteil an Daten. Also wir nehmen, darüber können wir ein bisschen mehr sprechen später, aber wir haben so eine Datenbank an Emissionsfaktoren. Ein Emissionsfaktor ist, wenn wir jetzt nämlich 1 Kilometer Auto fahre, was verursache ich dann an CO2? Und diese Datenbank, wie wir die damals strukturiert haben, das war alles nichts. Dann haben wir die ganze Nummer neu aufsetzen müssen und das API nochmal neu aufsetzen müssen und so. Und dann haben wir das im Dezember letztlich rausgebracht und dann immer ein bisschen angefangen mit so einfach ein paar Artikel dazu zu schreiben. Leute haben uns auch einfach so gefunden, da reden wir gleich auch noch ein bisschen. Und dann haben wir einen Product Hunt Launch gemacht im Februar. Ja, und das hat uns auch noch mal ein bisschen was geholfen. Und naja, und dann hat sich das so entwickelt. Und inzwischen haben wir sicherlich ja, so ein paar hundert Nutzer und auch eine Reihe an zahlenden Kunden, eine ganze Menge jetzt inzwischen. Und unheimlich viele Interessenten, mit denen wir gerade durch den Funnel so ein bisschen durchsuchen.
Ja, ja. Ja, super, super spannend. Lass uns doch vielleicht noch mal kurz dabei bleiben, wie waren so die ersten Schritte? Also was kam quasi zuerst bei euch? Habt ihr direkt angefangen, ein Produkt zu entwickeln, nachdem ihr wusstet, okay, wir haben so eine grobe Idee, was da kommt? Oder hat es alles erstmal damit angefangen, dass ihr mit bestimmten Leuten gesprochen habt und eure Idee validiert habt? Oder wie ist das entstanden?
Naja, also es war alles so ein bisschen gleichzeitig. Also wir sind jetzt zu dritt gewesen und einer der Gründer ist unser CTO und der hat dann gleich angefangen, ein bisschen rumzuwerkeln, weil der gesagt, wir wollen jetzt ein API bauen und wir wollten wirklich von Anfang an ein skalierbares API bauen. Wir haben auch das in Rust gebaut. Rust ist eine Programmiersprache, die noch relativ neu ist und er wollte damit auch rumexperimentieren. So. Und parallel haben wir aber eben überlegt, was wollen wir denn genau machen? Und wir haben damals uns einfach sehr angeschaut, was passiert im Markt. Was passiert eigentlich gerade in dem ganzen Bereich? Und eine Sache, die wir beobachtet haben, dass eben es damals, das ist jetzt vor 1,5 Jahren, diese unheimlich viele von diesen Carbon Accounting Startups aus dem hochgeschossen sind. Mhm. Planetly war dabei, die war schon ein bisschen früher. Plan A, aber da gab es zig, ganz, ganz viele. Und wir hatten gesagt, naja, wenn sich da so viel tut, dann was bauen die denn oder wie bauen die das denn aus Entwicklersicht? Und dann haben wir angeschaut, was gibt es denn so als Tech-Stack und festgestellt, es gibt keinen Tech-Stack eigentlich.
Also wie machen die das dann?
Naja, die bauen das alles selber. Mehr oder weniger. Also okay, die da bauen ja. Die Daten selber, die Datenbank, die natürlich nutzt vielleicht eine Datenbank oder nutzt eine Programmierung. Natürlich, es gibt schon gewisse Libraries und so, die du anschaffen kannst, aber es gibt jetzt kein so ein Plug-and-Play-System wie Stripe für Payments oder Google Analytics oder Twilio für IP ja. oder so. Das gab's halt nicht. Ne? Und dann haben wir gesagt, das wollen wir bauen. Ne? Und dann haben wir gesagt, das war echt gut, weil wir, also je länger wir drin sind, je mehr sehen wir einfach, wie viel sich da gerade im Markt tut und wie viel Unternehmen darüber nachdenken, nicht Unternehmen oder SaaS-Providers, Entwickler darüber nachdenken, dass sie jetzt ihr eigenes Tool bauen. Und dann kommen die zu uns und nutzen uns einfach, um da ein bisschen schneller voranzukommen.
Ja, ja. Jetzt finde ich es wahnsinnig interessant, dass ihr sagt, euer Produkt ist eigentlich eine API. Ja. Weil ich finde jetzt so, vor allem auf dem Softwaremarkt jetzt mal ganz grob gefasst, aber vor allem Software as a Service, ist das ja jetzt nicht so wahnsinnig häufig oder kommt das nicht so häufig vor, dass man eine reine API anbindet oder anbietet. Was macht euch aus oder wie funktioniert das genau? Wie kann man sich das vorstellen? Weil diese API ist ja schon wahnsinnig umfänglich. Also ich kann damit ja auf sehr viel Daten zugreifen, aber vielleicht für unsere Zuhörerschaft, wie können die sich das vorstellen?
Ja, das ist natürlich, also die Frage spiegelt so ein bisschen wider, dass du Entwickler? Nee, ne? Oder hast du selber entwickelt?
Nein.
So, die Frage spiegelt so ein bisschen wider, was du siehst. Ne? Also weil, wenn du natürlich so diese Developer-Tools baust und diese Entwickler-Tools, dann sind die in dem Umfeld sehr präsent, unter anderem. Ja? Aber außerhalb des Umfeldes nicht, weil es ja letztlich eine Infrastruktur braucht. Du brauchst ja eine technische Infrastruktur. Und die wird dann nur von Leuten benutzt, die diese technische Infrastruktur überhaupt brauchen. Alle anderen sehen es vielleicht nicht. Sehen wir in ganz anderen Bereichen auch. Also im Utility-Bereich jetzt gerade mit Gas und Strom und allem. Also die Sachen, die da passieren müssen, die sieht der normale Mensch nicht. Und viele dieser SaaS-Tools bauen sozusagen ein End-to-End-Product. Ja, die bauen auch für den Endnutzer. Und die haben natürlich dann auch Kunden, würde ich mal sagen, wo der Kunde und der Nutzer und das Unternehmen, die Anforderungen oder der Bedarf ist ein bisschen ähnlich. Also was für den Nutzer gut ist, ist auch für den Endkunde genau gut. Das ist bei so Infrastruktursachen manchmal ein bisschen anders, weil du halt letztlich, du bedienst ja jemanden, der darauf was anderes baut. Und das ist deswegen manchmal nicht so präsent, ja, aber wird deswegen immer noch sehr viel benutzt. Also es gibt, wie gesagt, Stripe ist, glaube ich, so das bekannteste Beispiel, was jeder kennt, aber es gibt eine Reihe von diesen API-Firmen, die riesig sind geworden. Also die riesige Sachen bauen. Also von daher ist es eigentlich ein sehr guter Markt, meiner Meinung nach. Und das hat... Es hat auch ein bisschen damit zu tun, wie du heute Software baust. Also heute stückelst du so ein bisschen, wenn du eine Software baust, dann greifst du eben auf verschiedene anderen Services zurück, die du dann zusammenbaust. Und deswegen ist es mit dieser API-Modelle immer prominenter.
Würdest du sagen, dass das direkt auch einen Vorteil hat als Geschäftsmodell? Weil wenn ich jetzt eine API anbiete, dann implementiere ich die in mein Produkt, in meinen Service. Das heißt, ich nutze die ja auch längerfristig wahrscheinlich.
Ja.
Jetzt Beispiel Stripe. Also bis ich einen Payment-Anbieter anbinde, schaue ich mir erst weitere an, teste die vielleicht, implementiere die, aber schmeiß die dann natürlich auch nicht direkt nach einem halben Jahr wieder raus, außer es funktioniert natürlich überhaupt nicht technisch oder es treten Probleme auf. Würdest du sagen, dass das allein schon einen Vorteil bietet jetzt im Vergleich zu klassischen SaaS-Subscription-Modellen?
Ja, also es ist, du sprichst so ein bisschen an, was für uns natürlich ein Riesenvorteil ist, dass es sticky ist. Ja, sticky Produkt, das schmeißt du nicht wieder raus. Wenn du das API einmal eingebaut hast, dann ist es schwieriger, dich jetzt für ein anderes zu entscheiden, weil du dein Produkt unter Umständen anders bauen musst. Das ist der Vorteil. Es gibt auch einen Nachteil. Der Nachteil ist, es dauert natürlich ein bisschen, bis ein Entwickler oder ein Produktteam das Vertrauen hat, dein API in deren Tool einzubauen. Weil die wollen sicherstellen, dass du nächstes Jahr auch noch da bist. Ja? Und du hast, der Sales Cycle ist ein bisschen langsamer.
Wie stellt ihr das sicher? Also was nutzt ihr für Mittel, um genau das zu transportieren? Also die Sicherheiten aufzubauen bei den Menschen, die das nutzen, also bei den Entwicklern?
Tja, also da geht's erstmal darum, deine Zielgruppe gut zu verstehen, ne? Und wer jetzt die Entscheidung trifft. Und das ist was, da sind wir noch, glaube ich, mittendrin so ein bisschen, aber es gibt da zwei, also zum einen haben wir die Entwickler, wir haben aber auch sozusagen noch andere Entscheider im Unternehmen. Und je nach Größe des Unternehmens müssen wir ein oder mehrere dieser Entscheider sozusagen von uns überzeugen. Bei Entwicklern ist es natürlich so, dass der Sales Funnel einfach ein anderer ist als meinetwegen im klassischen B2B-Sales. Und zwar, was du halt bei Entwicklern hast, du hast so einen Schritt, wo die einfach mit deinem Tool spielen wollen. Die wollen das ausprobieren und prüfen, ob das gut ist, bevor sie eine Kauf- oder Nutzungsentscheidung treffen. Ja, und dann musst du halt, das haben wir jetzt noch nicht alles gemacht, aber das heißt, du musst dann in dem Funnel Sachen anbieten, die dieses Ausprobieren und dieses Build Something With It, die das vereinfachen. Also bei Entwicklern ist es zum Beispiel so, dass du halt, erstmal brauchst du eine unheimlich gute API-Documentation, ja, wo du ganz klar erzählst, was das API kann und was nicht. Ich kenne Entwickler, die gucken sich die Webseite des Unternehmens überhaupt nicht an. Die gehen nur direkt zur Documentation, um zu bewerten, ob es das wert ist oder nicht. Dann später brauchst du so Tools, die es halt einfacher machen, dem Entwickler mit rumzuspielen, zum Beispiel eine Sandbox oder Beispieldaten, mit denen sie rumspielen können. Einfach klare Use Cases, die man anwenden kann, Integrationen vielleicht, wo es dann einfach einfacher wird, mit den Daten rumzuspielen. Ich glaube, das ist so einer der, der wesentlichen Unterschiede. Und dann haben wir natürlich die andere Sache mit der Glaubwürdigkeit, auf die wir eigentlich angesprochen haben, ist, dass wir dann natürlich andere Sachen machen müssen. Wir müssen zertifiziert werden. Wir müssen so für die großen Unternehmen so ein paar Stempel haben, damit die zufrieden sind, ein paar Referenzkunden haben und so weiter.
Jetzt finde ich den Punkt spannend, den du angesprochen hast, dass Entwickler direkt in die Dokumentation schauen, vielleicht gar nicht auf die Webseite. Jetzt klassisch Businessmodell, ich baue meine Webseite auf, ich versuche da irgendwie über einen Blog aktiv zu werden, Content zu veröffentlichen, Referenzen zu zeigen. Welche Rolle spielt jetzt zum Beispiel GitHub in diesem ganzen Rahmen? Oder vielleicht kannst du auch mal erzählen, auf welchen Plattformen ihr da aktiv seid, wo ihr die Dokumentation auch veröffentlicht. Und wo ist da der Unterschied zu so einem klassischen Business, wo ich jetzt vielleicht als Buyer-Persona eher Marketing-Lead oder sowas habe?
Ja, also ich kann jetzt ja nicht sagen, ob wir das alles völlig rausgefunden haben, aber ja, als GitHub ist sicherlich ein Channel. Ne? Wir haben eine offene GitHub und jeder kann da sehen, was in dem GitHub nachvollzieht wird und kann auch die Entscheidungen nachvollziehen, wie das API sich entwickelt. Es gibt auch in GitHub wiederum Listen, zum Beispiel Public APIs und Emission APIs und so. Und da finden uns Nutzer. Und das ist sicherlich ein großer Channel. Wir haben einen relativ aktiven Discord-Channel, der auch sozusagen natürlich eine Ausrichtung auf Entwickler hat, so ein bisschen. Die tummeln sich da, das funktioniert ganz gut. Wir haben auch Blog und Content. Das richtet sich teilweise mehr an so die Sustainability Manager und andere, nicht unbedingt die Entwickler, aber Entwickler lesen das auch. Wir haben teilweise sehr technische Artikel. Also da hast du dann einen Entwickler, der will das einbauen und der will einfach sicherstellen, dass der das kapiert hat. Und dann detaillieren wir, das ist jetzt nicht nur so ein, also wir haben auch so ein paar Meinungen und so, aber teilweise haben wir eine sehr detaillierte Artikel. Wir haben zum Beispiel eine Reihe an Artikeln, wie man Emissionen von Cloud Computing misst. Ja, und da geht es wirklich darum, okay, was ist, also da sehr technische Details, die da besprochen werden. Und dann machen wir ein bisschen was auf LinkedIn teilweise. Da ist es dann wirklich weniger an Entwickler und mehr an Produktmanager und so weiter, die sich an sich das richtet. Ja.
Wer schreibt diese Artikel bei euch? Weil vor allem, wenn das jetzt sehr technische Sachen sind, also ist wahrscheinlich jetzt schwierig, sich irgendwie einen Content-Writer irgendwo zu buchen, der dann solche Themen für einen aufarbeitet.
Ja, das ist also nicht nur die technischen Themen. Also wir haben alleine, wenn wir einfach über Sustainability-Themen sprechen, generell Nachhaltigkeitsthemen, Regulierung, Daten, das ist jetzt, da brauchst du keinen Entwickler für, das ist einfach Nachhaltigkeitsthemen. Und wir hatten anfangs hatten wir mal versucht, mit so ein paar Copywritern zu arbeiten. Und das war alles nix. Das war alles, was da zurückkam, war wirklich furchtbar. Und ehrlich gesagt, das kann man denen auch nicht verübeln, weil die Thema, du steckst ja so tief drin in dem Thema, dass jemand sich da hinsetzt und dann kann ich innerhalb von ein paar Tagen auf dasselbe Niveau kommen, was du hast. Also insofern war das vielleicht ein bisschen unfair. Jetzt schreiben wir die Artikel. Also wir schreiben die, also meistens ist es so einer der unserer Wissenschaft, vom Wissenschaftsteam, Science-Team oder von Engineering oder ich. Wir schreiben den so ein bisschen vor, dann gibt es einen zweiten, der den ein bisschen überarbeitet. Meistens bin das ich. Und ich überarbeite die dann ein bisschen und dann haben wir 1-2 Leute, die das Ganze dann wirklich nochmal am Ende polieren, ein Polishing machen und für SEO und Readability und so weiter veröffentlichen. Ja, das und auch nochmal so die grafische Darstellung besser machen. Das funktioniert super.
Was würdest du sagen, ist euch bei diesen Artikeln am wichtigsten? Also worauf legt ihr am meisten Wert? Geht es wirklich um den Content oder geht es letztendlich dann um den Content in Verbindung mit der SEO-Optimierung? Weißt du oder kannst du das schon feststellen, dass du sagst, okay, da haben wir wirklich einen großen Hebel, da machen wir Sachen besser als andere?
Also ich weiß nicht, ob wir bei den Blogs im Moment Sachen besser machen als andere. Wir machen die Blogs auf jeden Fall, also es gibt andere Sachen, wo ich das weiß, da weiß ich es noch nicht. Bei den Blogs ist es so, dass wir die im Moment mehr auf den Inhalt ausrichten. Also wir versuchen, die Blogs so zu schreiben, dass sie wirklich hilfreich sind. Also es gibt, also ich, vielleicht ist es auch eine persönliche Sache, aber es gibt so viele Blogartikel, wo man einfach über die Hälfte der Einleitung springt, weil es total langweilig ist. Also wenn ich jetzt über Nachhaltigkeit was schreibe, dann habe ich unheimlich viele Leute, die sagen dann, ja, die Klimakrise und so weiter. Und das wissen wir ja, alle wissen das. Ne? Das heißt, du musst ja irgendwie eigentlich mal zum Thema kommen. Und das versuchen wir, wirklich den Inhalt dann zu priorisieren. Was wir aber halt noch machen auf SEO-Seite ist, wir haben eine Reihe an Landingpages, die wir benutzen, die, wo, wenn Leute nach ganz speziellen, einer speziellen Lösung suchen, dann hoffentlich haben wir dafür eine Landingpage, solange sie in unseren Bereich fällt. Das heißt, wir haben verschiedene Anwendungsfälle definiert, die wir bedienen können. Und dann haben wir für jeden Anwendungsfall mehr oder weniger automatisch eine Landingpage erstellt, die so ein bisschen verschiedene Komponenten hat, und das funktioniert auch ganz gut.
Ja, das ist ein wahnsinnig interessanter Punkt, weil ich finde immer, das Schwierige ist, rauszufinden, was suchen die Leute.
Ja.
Wie seid ihr da hingekommen? Habt ihr einfach gesagt, okay, wir nehmen jetzt mal an, das sind die Themen, oder kam das aus der Nutzung heraus? Also haben eure Nutzer quasi euch die Themen vorgespielt, mehr oder weniger? Wie entsteht so eine Landingpage?
Beides. Also wir haben beides. Also wir haben das natürlich aus der Nutzung, und was die, wenn ich rede die ganze Zeit mit Kunden und die stellen mir dann Fragen. Und die sagen, ich würde gerne das und das machen. Und dann merkst du irgendwann auch, hier gibt es ein Problem. Und hier und da machen wir dann speziellen Content zu. Dann ist es meistens blogseitig. Bei Landingpages haben wir einfach uns mal hingesetzt, was sind denn die großen Use Cases? Und weil wir eben uns mit der, also wir befassen uns ja mit der Messung von CO2. Und das ist dann nicht mehr so schwierig, weil du guckst dir einfach an, wo fällt CO2 an und wie wird das gemessen? Und da gibt es gewisse Frameworks oder Standards, und die klapperst du dann ab und dann hast du das. Und jeder folgt diesem Standard mehr oder weniger. Das ist ein GHG-Protokoll, und da geht dann 1, 2, 3 und dann klapperst du das durch. Ja.
Okay, ja. Okay, verstanden. Dann lass uns doch mal umschwenken. Du hast vorhin erwähnt, es gibt auch Sachen, wo du weißt, dass ihr die viel besser macht als andere. Vielleicht kannst du da mal einsteigen.
Ja, also wir haben uns eingangs, ich hatte eingangs erwähnt, dass wir diese Emissionsdatenbank haben. Also wir haben eine Datenbank an Emissionsfaktoren, dass die benutzt werden können, um CO2-Emissionen zu berechnen. Also ich habe dieses Autobeispiel genannt, aber da gibt's alles. Ja, wir haben, glaube ich, inzwischen 12.000 verschiedene Faktoren. Ja, von irgendwie Anwaltskosten bis Miete, bis Fliegen und Einkauf von Stahl und so. Und diese Daten sind weitgehend öffentlich. Ja, und wir haben uns den Aufwand gemacht, die Daten aus den verschiedenen Quellen zu nehmen und zu normalisieren, was unheimlich viel Aufwand ist, weil alle, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber es ist viel Aufwand. Und sicherlich andere normalisieren Teile der Daten auch oder so, oder aber auch nur zum Teil. Und ich glaube, dass der Großteil der anderen Unternehmen in dem Bereich die Daten dann hinter eine Paywall getan hat. Und wir haben gesagt, naja, die sind ja öffentlich. Also jeder kann die auch sich direkt holen, wenn die wollen. Lass uns doch die einfach mal aufbereiten und öffentlich zugänglich machen. Und wir haben wirklich, glaube ich, jetzt die Datenbank für diesen Bereich. Und dann kommen die Leute, finden uns, weil die suchen diese Daten, die sind wirklich sehr gut aufbereitet, finden, was sie wollen, und manchmal gehen sie dann wieder. Ja. Aber was oft passiert ist, dass sie doch merken, oder da steckt Qualität und Arbeit dahinter, und dann kommen sie plötzlich 3 Monate später wieder, weil sie ein neues Problem haben, und irgendwann oft machen sie dann, das haben wir nicht, verlangen wir gar nicht, die müssen kein Konto erstellen, aber die machen es dann selber. Und dann schicken wir ihnen einfach Updates, was die Daten angeht, was die Entwicklung angeht. Und irgendwann sind die so weit, dass sie es dann einbauen wollen. Und das funktioniert super als Lead Engine. Ja? Also das ist, wir hatten das schon mal besprochen vor dem Podcast, aber wir haben ja keine Outbound-Aktivitäten. Ne? Die Leute kommen alle zu uns, dass die finden die Daten, finden das super, irgendwann wollen sie mehr machen, und dann schreiben die mir eine E-Mail und sagen, wir würden gerne euer Tool integrieren. Was muss ich beachten? So, das ist klar. So, das heißt, diesen ganzen Qualifizierungsprozess, den habe ich nicht mehr. Und ich glaube, das funktioniert bei uns sehr gut. Da würde ich gerne mehr machen mit.
Ja, ist auch ein wahnsinnig spannendes Thema. Ne? Also gibt ja auch viele andere Anwendungsfälle in anderen Branchen, die schon ähnlich große Effekte erzielt haben. Kannst du da vielleicht noch ein paar Kennzahlen liefern? Also habt ihr da irgendwie so eine Roundabout-Nummer an Monthly Traffic, die nur darüber irgendwie passiert? Oder merkt ihr, dass Conversion Rates von dem Channel aus quasi viel, viel höher sind als von anderen? Oder Kannst du das irgendwie in Zahlen fassen?
Ja, ich kann natürlich sagen, also wir haben irgendwie sicherlich jeden Monat irgendwie mehr als 10.000 Visits auf die Seite so. Aber jetzt, was da genau, wir haben ja keine anderen Channels so. Also wir haben natürlich LinkedIn und Blogposts und so weiter. Ich weiß nicht genau, wo die Leute vorher herkommen, bevor sie sich bei mir gemeldet haben. Die meisten gucken sich diese Daten vorher an und sagen, haben damit experimentiert und dann geht's los. Insofern habe ich da kein gutes Benchmark, wo ich das jetzt vergleichen könnte, was die Conversion Rate ist. Mhm.
Ja. Habt ihr schon mal mit so Sachen gespielt, wie zum Beispiel so ein offenes Textform in der Anmeldung, dass man die Leute also quasi im Sinne der Self-Reported Attribution fragt, hey, wie bist du auf uns aufmerksam geworden? So einfach so als simple
Quelle. Genau, ja? Das kriegen wir auch. Also genau, das machen wir auch. Und dann, die finden uns meistens halt über Google. Hauptsächlich. Ja. Oder manchmal irgendwie über GitHub. Google oder GitHub. Ja, mehr oder weniger. Und dann haben wir natürlich Google Analytics oder Analytics-Tool, wo wir wissen, was die Leute genau benutzen. Und dann haben wir nochmal unser API-Tool, da wissen wir, welche Daten die genau abfragen und wofür sie das API benutzen. Verschiedene Tools. Ja.
Jetzt meine blöde Frage, vielleicht ist die für dich auch ein bisschen komisch, aber wenn man jetzt, ich komme jetzt eher so aus dem Software-as-a-Service-Bereich, das heißt, man versucht natürlich immer irgendwie alles User-Behavior zu tracken, ja, also irgendwie so, welche Screens wurden angeschaut, wo wurde was geklickt, wo auch nicht, um eben zu identifizieren, wo brechen User ab. Wie läuft das bei eurer API? Könnt oder habt ihr dort Mittel, das irgendwie zu tracken? Oder wie kann man sich das vielleicht als Zuhörer, der jetzt keinen technischen Bezug hat, vielleicht ein bisschen besser vorstellen?
Ja, also du kannst, das API macht Folgendes, es greift auf die Datenbank zu und macht dann eine Berechnung anschließend. Das heißt, wir wissen, was berechnet worden ist, auf was zugegriffen wurde und welcher Endpoint im API benutzt wird. Bei wem? Also da kann man eine ganze Menge machen, rauslesen auf jeden Fall.
Und wahrscheinlich auch die Länge.
Ja,
die Länge dann die Größe der Anfrage.
Mehr das Volumen.
Ja, also, das Volumen, ja, okay.
Genau, also die Länge, dass so ein Call dauert 7 Millisekunden oder 8. Also aber es ist mehr so dann die Volumen und wie oft passiert das und wo passiert das und wie oft hintereinander. Ne? Also du hast natürlich gewisse, was ganz cool ist halt, wenn du siehst, wenn ein Kunde dann jede Woche oder vielleicht auch noch in so einem, wir haben noch so ein Free-Tier, also ein Free-Tier und ein Pay-Tier, dann hast du so Kunden, die siehst du halt da, die machen jede Woche denselben Call oder dieselbe Anzahl an Calls zu denselben Endpoints zur selben Zeit und dann weißt du, okay, da haben die was integriert und das läuft und das ist jetzt kein Projekt mehr, sondern das ist da eingebaut. Und das ist ganz gut, zum Beispiel.
Trackt ihr das automatisch? Also oder macht ihr das aktuell noch manuell, dass ihr euch also die Daten anschaut und auswertet, wie oft tritt das auf und dann die Schlussfolgerung also zieht?
Das Tracking ist automatisch, die Schlussfolgerung ist manuell. Mhm.
Okay, verstanden. Ja, super, super spannend. Ich glaube, da können sich viele noch für größere Produkte was abschneiden. Du hattest, ja.
Nee, ist gut, ist halt ein anderer Ansatz. Ne? Du bist halt,
total.
Ja. Also ich glaube, wir machen halt dieses Product-Led im Moment noch sehr stark, wo wir die Nutzer ermutigen, sich einfach einen API-Key zu nehmen und loszulegen und oder das Produkt in irgendeiner Art und Weise zu benutzen. Ich glaube, wir wollen davon mehr machen und sie dann sozusagen anschließend zu konvertieren. Ich glaube, da wollen wir sicherlich noch mehr machen zu. Es ist für uns bisher ein ganz guter Ansatz. Ich kann mir vorstellen, dass wenn das Produkt ein bisschen reifer geworden ist, dass wir dann auch in mehr einen hybriden Sales-Ansatz fahren und vielleicht auch ein bisschen mehr klassisches Sales machen.
War das damals eine aktive Entscheidung von euch, zu sagen, wir machen Product-Led, oder ist das eher so aus der Historie entstanden?
Nee, es war damals eine Entscheidung. Aber wie es so ist im Startup, wenn es jetzt nicht funktioniert hätte, dann hätten wir uns etwas anderes überlegt. Also es hat halt gut funktioniert. Also es war damals eine Entscheidung, weil keiner von uns einen klassischen Sales-Hintergrund hat. Also ich habe ein Business Development Hintergrund, das heißt mehr Partnerschaften, mehr langfristige Geschichten und Entwickler sowieso mit niemandem reden wollen eigentlich, wenn sie nicht müssen. Also sie wollen einfach Sachen ausprobieren und auf der Basis haben wir das gemacht damals.
Ja, auch da kommt wieder das Zielgruppenverständnis zum Vorschein. Ja. Ne? Also man muss wissen, wer sind die User, was wollen die eigentlich? Nee, super spannend. Ich würde tatsächlich gerne nochmal auf das Thema zurückkommen, das du vorhin auch schon angeschnitten hast, nämlich Product Hunt. Natürlich auch immer eine interessante Geschichte. Kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, wir wollen auf Product Hunt veröffentlichen? Was musstet ihr dafür machen? Wie ist es dann abgelaufen? Kannst du da so ein paar Einblicke geben?
Ja, kann ich gerne machen. Also Product Hunt ist, wie gesagt, ein Tool, wo jeden Tag neue Produkte vorgestellt werden. Und dann kann man da wählen, welches Produkt man am tollsten findet, und Upvotes machen und Downvotes und so. Oder nur Upvotes, glaube ich. Und kommentieren. Und es ist halt für unsere Zielgruppe extrem relevant, weil wir im Moment natürlich als API und Entwickler und vor allem Early Stage Startup müssen wir uns an eine Zielgruppe wenden, die so Early Adopters sind, ne? Oder die ersten Progressives, die ersten Nutzer, die da Risiko eingehen wollen und Sachen ausprobieren möchten. Es ist jetzt keine etablierte Firma. Dafür ist Product Hunt ideal, weil da gucken sich Leute hin, jeden Tag kommen da Leute vorbei und sagen, was gibt's denn Neues, was könnte ich denn heute ausprobieren? Das wollten wir. Insofern war ein sehr guter Channel. Was man machen muss, es gibt auf Product Hunt sogenannte Hunter. Und der Hunter stellt das Produkt vor. Also man kann sich selber vorstellen, wenn man das will, aber das ist dann, meistens hat man nicht so viele Follower. Du willst einen Hunter haben, also wenn du einen guten Hunter hast, dann hat er ganz viele Follower und der stellt dann dein Produkt vor. Und dann musst du halt erstmal einen finden, irgendwann findest du einen und der das für dich macht oder die das für dich macht und dann haben wir jemanden gefunden und dann musst du eine Reihe an Assets erstellen, Marketing-Assets, Video, einen Text natürlich, ein Collateral. Und dann musst du einen Tag finden, wann das alles live gehen soll. Und dann schaltest du es live. Und dann vorher musst du eines machen. Du musst vorher natürlich deine ganzen Fans zusammentrommeln, dass sie an dem Tag für dein Produkt stimmen. Und da gibt es so Gerüchte, zum Beispiel muss man allen sagen, dass sie auf jeden Fall ihr Product-Hunt-Konto mindestens mal einen Monat vorher erstellen. Weil wenn du das Konto am selben Tag erstellst, zählt deine Stimme nicht oder so. Also es gibt so Kleinigkeiten. Haben wir dann halt sozusagen über den Monat, bevor wir den Launch hatten, haben wir so ein bisschen getrommelt und natürlich unsere Fans so eingesammelt, dass sie dann an dem Tag alle zu Product-Hunt gehen und draufdrücken. Ja.
Was hat euch das gebracht, wenn du jetzt mal vergleichst Input-Output? Wenn jetzt jemand, der das noch nie gemacht hat, sich da so eine Hausnummer drunter vorstellen kann?
Also es war schon gut, aber es war jetzt nicht sehr gut, sagen wir mal so. Wir sind am Ende Product of the Day geworden und dann nochmal in dem Weekly Newsletter sind wir nochmal gefeatured worden als das Produkt, was sich angucken sollen. So, und das war gut und dann haben wir daraus 150, vielleicht 200 Signups bekommen, würde ich mal sagen. Mhm. Ja.
Sind die geblieben? Also waren das nachhaltige Signups?
Ja, nicht viele. Also ich würde vielleicht, also weniger als, also 5, 6 vielleicht oder. Ja. Aber man weiß nicht so genau, was damit passiert. Also das wollte ich vorhin so ein bisschen sagen mit deinem B2B-Sales-Hintergrund oder Marketing-Hintergrund, wo du sagst, dass man alles trackt und so. Ich glaube, das ist manchmal so ein bisschen. Naja, das ist nur so meine persönliche Meinung, aber meine persönliche Meinung ist, dass wir vielleicht ein bisschen zu viel tracken im Moment und zu viel da rauslesen. Also ich glaube, unheimlich viele Entscheidungen werden halt getroffen, die kannst du nicht tracken. Da weißt du nicht, was genau passiert. Also irgendeiner hat eine E-Mail, die leitet da irgendwie weiter. Oder er hört von irgendwas und so. Und dann, also ich habe gestern mit einem gesprochen, der hat uns damals auf Product Hunt gefunden, hat aber nichts gemacht. Aber jetzt hat er das Problem und jetzt kommt er plötzlich. Ja. 4 Monate später. 4,5. Also das, ich glaube, da gibt es so einen Aspekt, den man nicht ganz sehen kann und der aber immer noch wichtig ist.
Ja, ich merkt man ja aktuell auch oder immer mehr auch zum Thema Dark Social, ja. Also Interaktionen, die über verschiedene soziale Netzwerke entstehen, die aber nicht mehr messbar sind. Sprich, ich sehe einen Post von dir auf LinkedIn, teile diesen Post dann vielleicht an einen Freund über WhatsApp oder Slack oder whatever. Die Person zieht sich das Video an, liest sich den Text durch, geht auf deine Webseite, schreibt dir eine E-Mail. So, zack, am Ende wird sie wahrscheinlich sagen, naja, ich kam über die Webseite, aber eigentlich kam sie über deinen LinkedIn-Post.
Ja,
ne?
Ja, genau.
Das sind die gleichen Zusammenhänge.
Das meinte ich, den Begriff kannte ich nicht, aber genau das meinte ich so. Das ist so mein Gefühl.
Ja. Okay, dann lass uns doch mal so ein bisschen Richtung Produkt blicken. Also ihr seid ja wahnsinnig produktlastig, Product-Led-Ansatz. Wie geht ihr davor, wenn wir jetzt ums Thema Experimentieren sprechen? Also wie findet ihr raus, was brauchen die User wirklich? Wie testet ihr Dinge? Kannst du vielleicht die Prozesse ein bisschen erklären?
Ja, also wir haben einen Prozess, wir haben Discovery und Delivery Sprints. Das heißt, wir haben ungefähr mehr oder weniger alle 2 Wochen so einen Sprint und wir machen immer parallel Discovery und Delivery. Und Discovery muss jetzt nicht 2 Wochen dauern, manchmal dauert es nur 2 Stunden. Aber das wird dann meistens festgelegt. Hier ist was wir vielleicht uns genauer anschauen sollten. Ist das was wir machen können und wo wir dann wird eben rausgefunden, ist das überhaupt machbar, ist das sinnvoll, je nachdem. Also dann sucht man entweder nach, entweder redet man dann mit Kunden, um rauszufinden, was die genau haben wollen, oder man guckt sich an, was passiert denn gerade so im Markt, oder man guckt sich an, wie kompliziert ist was, wenn ich das bauen möchte. Und dann am Ende vom Delivery gibt es so ein Assessment, wie kompliziert das jetzt ist oder wie sinnvoll das ist oder so weiter. Und dann wird auch eben entschieden, ob von einem Discovery-Prozess das dann in den Delivery-Prozess übergeht. Und dann gibt es ein Delivery und dann wird dann einfach nur gebaut. Also da gibt es natürlich noch Spec-Writing dazwischen. Und meistens ist der erste Delivery, ist das vom Produktmanagement, dass man ein Spec geschrieben wird und dann geht es zur nächsten Delivery-Phase, wo das dann eigentlich tatsächlich gebaut wird. So funktioniert das. Die Discovery-Sachen kommen meistens eben einfach, was man so hört im Sales oder was man im Markt so sieht oder einfach Ideen, die man so hat. Ja, in dem Rahmen.
Wenn du jetzt eine Idee bekommst aus einem Sales Call, wie überprüft ihr, ob diese Sache skalierbar ist, auch für andere Kunden? Wie bewertet ihr das Ganze auch, ob das vielleicht ein Wachstumshebel sein könnte oder auch nicht?
Gute Frage. Also es ist halt aus Startup-Sicht immer total schwer. Du hast einfach so viel Unsicherheit, mit der du agierst, und dann sagt dir ein Kunde, der braucht das, und dann weißt du halt nicht genau, was du machen willst. Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn du was baust, was ein Kunde will. Also das, ich glaube, da muss man erstmal ein Nein sagen. Aber, und das ist aber schwierig, ne? Du hast ein Startup, da hast du jetzt einen Kunden, der sagt dir, ich zahle irgendwie 50 oder 100.000 Euro für das Produkt, dann was machst du denn dann? Also das ist so, das ist nicht so einfach. Aber man muss, glaube ich, noch gewisse Überzeugungen haben, wo man hin will und was man bauen will, dann macht das Sinn. Wir schauen uns natürlich an, wenn natürlich 5 Kunden dasselbe sagen, dann ist das mal ganz was anderes. Wir gucken uns auch an, was der Markt so braucht. Für uns ist es nicht so, wir haben auch dann darüber hinaus definiert, was wir glauben, was das Produkt sozusagen in einem, 3 und 5 Jahren leisten muss. Und nicht nur leisten muss, aber was die Anwendungsfälle sind. Und oft können wir dann dagegen halten, ob das dem entspricht, also diesem großen eben.
Ja. Ja, also ich meine, ich finde es nur wahnsinnig spannend, weil eben vor allem beim Product-Led-Ansatz, das Produkt steht im Fokus, das muss funktionieren. Ja, die Leute müssen zufrieden sein. Das heißt, entwickle ich irgendwas, was im Nachhinein keiner braucht, ist es schon so, wie als wenn ich in einem anderen Ansatz irgendwie wahnsinnig viel in der Marketing-Kampagne stecke und das verpufft einfach. Genau, daher kam so ein bisschen meine Frage, ja, auf, wie bewertet ihr das gegeneinander?
Ja, das ist es. Du hast da voll recht, und das sind genau die Fragen, die wir uns jeden Tag auch stellen. Also das, man guckt sich natürlich an, was ist einfach zu bauen. Ja? Wo kann man mit wenig Aufwand viel Aha erzeugen oder viel Aufwand erzeugen? Und dann versucht man natürlich auch Sachen runterzubrechen. Ja? Also wenn ich ein großes Deliverable habe, wie gesagt, das ist ein riesen Feature, dann gibt es große Diskussionen, wie wir dieses Feature in kleine Sachen runterbrechen können und dann verifizieren können, ob wir das eigentlich brauchen. Ich glaube, es gibt dann noch so ein bisschen Guerilla-Marketing, ne, Guerilla ist vielleicht das falsche Wort, aber wo du so einfach mal schaust, oder Guerilla-Sales, ne, wo du ein Feature mit Kunden mal so antestest, und wenn die sagen, oh, das wollen wir auf jeden Fall und dafür zahlen wir jetzt sofort Geld, ja, dann machst du das, weil wenn da nichts ist, dann baust du es halt nicht. Ne?
Ja. Wie sieht es dann aus? Habt ihr dann direkt schon Mockup in dem Sinne, dass man es halt irgendwie mal vertextlicht hat, oder ist es dann alles auf der Tonspur? Wie läuft so ein Testing bei dir dann
ab? Ja, wir haben natürlich wir haben so ein paar Slides, wo wir gewisse Abläufe, also technische Abläufe oder Abläufe, nicht mehr technisch, sondern mehr so ein bisschen abstrakt, darstellen und gucken, ob die Kunden das wollen. Also bei uns ist es zum Beispiel, geht es alles um Data Mapping. Also es geht darum, ob es automatisch die diese Datenbank in einer Aktivität automatisch zugeordnet wird. Ne? Und dann will ich wissen, haben die Interesse daran? Ist das jetzt, meinetwegen, da gibt es tausende Anwendungsfälle, also meinetwegen in der Beschaffung, ja, finden wir das toll, oder im Transport oder im Energiemanagement und so. Und dafür haben wir dann so spezielle Use Cases und auch Slides gebaut und guckt einfach, was sie da dazu sagen, bevor wir das bauen.
Ja, okay, verstanden. Und das Feedback spielt ihr dann wieder zurück an Produktmanagement und das wird dann priorisiert, je nachdem, wie oft da positives Feedback kommt, oder?
Genau. Aber dann, wie gesagt, dann würde es nochmal in eine Discovery-Phase gehen. Also dann würde wir mit dem Produktmanager nochmal mit vielleicht anderen Kunden da setzen und sagen, wie soll das genau aussehen? Und es geht, glaube ich, halt sehr stark darum, nicht jetzt irgendein Feature zu bauen, was von irgendeinem gerade halt ein Problem also löst oder was ein Kunde gerade hat, sondern was zu bauen, was tatsächlich das dahinterliegende Problem löst. Und dann brauchst du so Leute, die halt User Experience machen und Recherche und die halt immer wieder fragen, warum und was meinst du denn da genau damit und erzähl mir mehr, bis der Kunde nicht mehr kann. Aber dann kommst du halt irgendwann, oder das muss ja nicht ein Kunde sein, aber irgendeiner, der halt UX Experience oder UI, bis der nicht mehr kann, und dann kommst du irgendwann und sagst, aha. Und dann versuchst du natürlich dann ein skalierbares Produkt auszubauen. Ne?
Genau. Ja, super, super, super spannende Insights. Danke dir dafür. Lass uns doch nochmal so einen kleinen Blick auf den Status quo und in die Zukunft richten. Ihr seid jetzt über Product-Led gewachsen. Wie können sich unsere Zuhörer so einen typischen Kunden vorstellen von euch? Wo geht's vielleicht auch visionär mit dem Produkt hin? Kannst du uns da ein bisschen mehr verraten?
Also für uns ist es so, der typische Kunde ist normalerweise ein Produktmanager. Also ich würde sagen, 2/3 sind Produktmanager von einem SaaS-Provider, die jetzt ein CO2-Modul in ihr Produkt einbauen wollen. Ja. Und dann ist es eine Frage, wie weit sind die? Es gibt andere, die machen auch gerade erst Discovery, viele. Also würde ich sagen, im Moment, die gerade erst rausfinden, was sie jetzt genau machen wollen. Und dann gibt es andere, die ziemlich konkrete Vorstellungen haben. Ich glaube, das ist der kleinere Teil, aber es wird größer. Und dann redet man natürlich mit denen, wie so eine Einbindung in deren Produkt aussehen soll. Ja, was ist genau das Mapping, was genau brauchen die und so weiter. Mach so ein bisschen Scoping. Ich würde sagen, das ist der Großteil unserer Kunden. Dann haben wir so ein paar Enterprise-Kunden, also so große Konzerne, die anfangen, ihre CO2-Berechnung intern machen zu wollen. Und dann ist halt die Frage, wie das sein soll. Und da ist es manchmal ein bisschen schwierig, weil bei dem Produktmanager, der ist meistens recht technisch oder hat ein technisches Team. Intern bei den, die finden das alles toll, was wir machen, weil wir die CO2-Messung alles automatisieren können. Aber die müssen dann nochmal zu ihrem IT-Team rennen und das IT-Team bitten, das zu implementieren. Und da gibt es noch so ein bisschen schwierig. Aber das ist, also diese Sustainability Manager ist nochmal eine andere Großkunde.
Mhm. Jetzt gibt es ja oft, also ich bemerke das immer oft irgendwie so auf sozialen Medien wie LinkedIn, diese Diskussion über Product-Led, zu sagen, es gibt eigentlich kein richtiges Product-Led. Mhm. Es ist immer irgendwann auch Sales-Led, Sales-Driven. Wie bewertest du das für jetzt euer Business? Findest du, das gehört zusammen? Findest du, das muss sich sowieso irgendwann in Sales-Led entwickeln? Oder kann Product-Led auch immer zusammen mit Sales funktionieren? Wie ist da deine Meinung dazu?
Also ich glaube, ich würde deinen Kollegen dazu stimmen. Ich glaube, also zumindest für uns, ne? Also ich kann das nicht für andere beurteilen, aber ich würde sagen, bei uns irgendwann ist da auch ein Sales-Aspekt drin. Also die kommen ja zu uns. Was ich damit sagen will, ich glaube, die qualifizieren sich großteils schon vorher, wo sie mit uns reden. Und dann wollen die einfach sicherstellen, dass das, was die Leute mit denen, also das, was sie da einbauen, auch dass da richtige Leute hinter, dass da ein echtes Team hintersteht und sozusagen, dass sie da eine Glaubwürdigkeit haben und so weiter. Ja, zumindest ist das im Moment noch der Fall, weil wir sind ja noch ein Startup und dementsprechend ist es natürlich für so ein großes Unternehmen noch mit Risiko behaftet, wenn du sowas einbindest, und das wollen sie natürlich ein bisschen abfedern, indem sie das Gefühl haben, das Team dahinter kann was zum Beispiel. Und einfach nochmal diese vier Fragen wollen auch so ein bisschen bei der Hand genommen werden. Was muss ich denn jetzt machen und nicht alles ganz alleine machen? Also ich glaube, da gibt es tatsächlich so einen hybriden Approach.
Mhm. Ja, ja. Was würdest du, weil du dich jetzt gerade auch in dieser Situation befindest, okay, ihr seid komplett mit Product-Led gestartet, immer mehr Sales kommt dazu. Was würdest du Gründern, die genauso gestartet sind, die in einer ähnlichen Situation sind, was würdest du denen raten? Wann ist der geeignete Zeitpunkt, um diesen Wechsel oder diesen nächsten Schritt vorzunehmen in Richtung Sales?
Also ich glaube, das ist eine Frage von Product-Market-Fit. Und ich glaube nicht, dass bevor du Product-Market-Fit erreicht hast, wie auch immer du das definieren willst, glaube ich, muss man als Gründer selber Sales machen. Weil du musst einfach definieren, du musst definieren können, was dein Produkt liefern soll, welches Problem, also was, welches Problem löst es für wen und wie. Und bevor du das nicht richtig kapiert hast, dann was ist genau die Zielgruppe, was ist genau das Produkt, was du denen liefern sollst, kann ich mir nicht vorstellen, dass du das an einen Sales oder einen Vertriebler übergeben sollst, weil das ist nicht dessen Aufgabe oder deren Aufgabe, das rauszufinden, sondern das ist die Aufgabe für dich als Gründer, dass du das machst.
Ja, okay. Ja, danke dir. Würde ich unterschreiben. Definitiv. Wir sind so langsam am Ende angekommen, Philipp. Ich fand's super, super spannend. Ich glaube, ja, wir hatten noch keinen reinen API-Anbinder, Anbieter bei uns im Podcast. Soweit ich mich richtig erinnere. Wir handhaben das immer so, dass unsere Gäste das letzte Wort haben. Du kannst das für alles Mögliche nutzen, um Leute zu grüßen, um für dich zu werben, ganz wie du möchtest. Ich würde mich an der Stelle schon mal verabschieden. Ich danke dir wahnsinnig, dass du heute dabei warst. Vielleicht hören wir uns nochmal in Zukunft, wenn das Ganze ein bisschen fortgeschrittener nochmal ist. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich verabschiede mich, sag auch Ciao an die Hörerschaft, bis zum nächsten Mal und dir gebührt das letzte Wort, Philipp.
Ja, vielen Dank, Valentin. Also danke fürs mich einladen nochmal, jedenfalls Spaß gemacht. Ich glaube, wenn ich ein letztes Wort sagen dürfte, weil das darüber haben wir jetzt nicht so gesprochen, aber ich werde es jetzt einfach mal so sagen, ist, dass ich glaube, dass diese Klimakrise uns doch alle betrifft und ich immer das toll finde, wie viel da passiert und auch alle anderen, die überlegen, was machen wir denn, ermutigen möchte, sich das genauer anzuschauen, weil ich glaube, die Möglichkeiten da sind riesig und das wird uns auch die nächsten 10 Jahre noch beschäftigen und man fühlt sich dann auch selber, glaube ich, ganz so, dass man auf der richtigen Seite steht und die richtige Sache tut.
Dieser Podcast wird produziert von salespod.io bei Digital Umsetzen.